Deutschland fängt an, gegen Rechtsextremismus aufzustehen. Das ist vielleicht ein bisschen pathetisch oder so oder übertrieben nach dieser Woche, aber ich hatte es zumindest schon so ein bisschen das Gefühl, als ich die Bilder von diesen ganzen vielen Demos gegen rechts und für die Demokratie gesehen habe, dass das irgendwie gerade so ein Anfang von so einer Protestbewegung sein könnte. Das ist auf jeden Fall eines der Themen von dieser Woche aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir über alles, was seit der Korrektivrecherche seit letzter Woche so passiert ist. Also zum Beispiel die Anti-AfD-Demos, dann aber auch die Petition gegen Björn Höcke. Die lassen wir uns juristisch einordnen und reden mit einem Experten darüber, was man jetzt eigentlich so als Einzelperson gegen Rechtsextremismus tun kann. Außerdem gibt es eine BAföG-Reform und was die zu bedeuten hat, erklärt uns jemand vom Deutschen Studierendenwerk.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche als erstes Kai Bernstein. Der war Präsident vom Fußballclub Hertha BSC Berlin. Und leider ist er völlig unerwartet am Dienstag im Alter von 43 Jahren verstorben. Bernstein war früher selbst großer Hertha BSC-Fan und er war sogar Ultra und auch so Vorsänger. Das ist also sehr untypisch, dass jemand mit so einem Hintergrund Präsident wird. Und bei den Fans war er deswegen natürlich auch extrem beliebt.
Viel gegoogelt wurde auch die Handball-EM. Mal ganz kurze Zusammenfassung dazu. Deutschland hat am Dienstag gegen Frankreich verloren, hat aber die Vorrunde trotzdem als Gruppenzweiter überstanden und ist weitergekommen. In der Hauptrunde ging es dann am Donnerstag direkt weiter gegen Island. Und das Spiel haben sie nach einer Zitterpartie, die wohl unglaublich spannend war, gewonnen. Zumindest die Leute in meinem Insta-Feed, die sich sehr für Handball interessieren, meinten so, wenn nochmal so ein Spiel kommt, dann lasse ich einweisen. Also es war wohl sehr spannend. Ich habe es nicht gesehen.
Ich auch nicht. Aber
mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Am Samstag geht es auf jeden Fall gegen Österreich. Wir drücken die Daumen. Und weil wir auch ÖsterreicherInnen im Team haben, sage ich nicht, wem wir die Daumen drücken.
Außerdem wurde noch Samsung gegoogelt, einfach nur, weil Samsung seine neuen Galaxy S24 Smartphones vorgestellt hat. Das ist ein bisschen wie wenn das neue iPhone rauskommt, dann gibt es da immer einmal kurz einen kleinen Technik-Hype.
Ja, was nicht so viel gegoogelt wurde, aber wir erwähnen hier trotzdem manchmal einfach Sachen, ist das Thema Glatteis.
So.
Wir lassen uns gar nichts vorschreiben. Tief Gertrud hat ja am Mittwoch und Donnerstag halb Deutschland lahmgelegt. Vor allem die Mitte und den Süden von Deutschland, die waren betroffen. Innerhalb von 24 Stunden sind teilweise bis zu 30 Zentimeter Neuschnee runtergekommen. Außerdem eben richtig viel Glatteis. In einigen Landkreisen haben deswegen Schulen auf Distanzunterricht geschaltet. Es gab Stau und der Flugverkehr war eingeschränkt. Und ich glaube, gerade Rheinland-Pfalz, wo ich hier sitze, war sehr, sehr stark betroffen. Es gab hier sogar so einen Handyalarm, wie bei diesem Warntag.
Krass.
Dass das Handy einfach so eine Sirene wird und einmal losheult. Das war am Dienstagabend schon, wo man gewarnt wurde, dass es jetzt in der Nacht oder halt am Mittwoch dann kritisch werden könnte. Da habe ich mir noch so gedacht, ah ja, cool, dass das klappt, krass, und dass die das so wichtig finden, dass sie da so einen Alarm jetzt loslassen und so. Also ich habe nicht damit gerechnet, war aber erstmal so ganz positiv. Dann kam aber der zweite Alarm und der kam am Mittwochmorgen um 7.
Oh.
Und ich arbeite in den Medien, damit ich nicht so früh aufstehen muss. Das ist, glaube ich, der Grund von vielen Leuten, die in den Medien arbeiten, ehrlich gesagt. Und ich will nicht um 7 Uhr geweckt werden von einem Alarm dafür, dass Glatteis ist. Das habe ich schon mitgekriegt, Mann. Das hat mich richtig genervt. Deswegen bin ich gegen das Glatteis gewesen.
Aber auch ein bisschen beruhigend, dass das mit den Alarms dann auch wirklich funktioniert. Da zweifle ich ansonsten immer so ein bisschen dran.
Voll. Das hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt. Und das waren damit die Google-Suchanfragen und wir kommen mal zu den News, die sonst noch wichtig waren in dieser Woche.
Und wir kommen zu einem sehr großen Themenblock diese Woche. Also einfach, weil die Nachrichten ja ziemlich geprägt waren von dem, was die Korrektivrecherche zum AfD-Geheimtreffen und diesen verschiedenen Plänen, die da besprochen haben, losgetreten hat. Und das sind verschiedene kleinere Meldungen. Die wollen wir jetzt einfach mal nach und nach in einem größeren Block durchgehen, weil das thematisch jetzt ja einfach auch alles zusammengehört.
Genau, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Letzte Woche hat ja das Recherchezentrum Korrektiv eine Recherche veröffentlicht zu einem geheimen Treffen von AfD-Mitgliedern, Identitären und Rechtsextremen. die sich dort über sogenannte Remigrationspläne ausgetauscht haben sollen. Remigration ist ein Wort, das Rechtsextreme nutzen, um eigentlich eine Deportation damit auszudrücken. Eben, dass Menschen mit Migrationsgeschichte das Land verlassen sollen. Also komplett absurde und rassistische Pläne sollen dort besprochen worden sein. Die Idee der Remigration innerhalb der AfD ist nicht neu. Das wurde auch vorher schon offen kommuniziert. Aber die Recherche hat trotzdem für ziemlich viel Empörung gesorgt. Einfach, weil es zeigt, wie verankert rechtsradikale Gedanken eben auch bis in die Parteispitze der AfD sind.
Wir bilden natürlich auch einmal die Reaktion der AfD selbst ab. Die AfD sagt nämlich, dass sie das ganz anders sieht. Also sie sagen einerseits, dass der Begriff Remigration gar keine Massenabschiebung meinen würde, sondern sich nur auf die endgültig abgelehnten AsylbewerberInnen und Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ländern beziehe, die eh ausreisen müssen. Also zum Beispiel Länder, in denen kein Krieg mehr herrsche. Das hat zum Beispiel Baumann von der AfD am Donnerstag im Bundestag gesagt. Andererseits argumentieren sie aber auch damit, dass das ja gar kein Geheimplan sei. Also es sind gar keine neuen Ideen, sondern schon lange von der AfD so kommuniziert. Also dieses Wort Remigration ist eh schon Teil der Strategie der AfD, die auch öffentlich ist. Und sie haben sich aber auch in dieser Woche von einem Mitarbeiter getrennt, der auf diesem Treffen anwesend gewesen sein soll. Und zwar Roland Hartwig. Der galt ja immer so als die rechte Hand von AfD-Chefin Alice Weidel und der ist da jetzt eben nicht mehr in dieser Rolle. Insofern, ja, es wirkt so ein bisschen, als würden sie drei verschiedene Kommunikationsstile fahren, aber das wollten wir hier auch einmal noch abbilden.
Ja, also erstmal gibt es noch ein Update zu dieser Korrektiv-Recherche. Also am Mittwochabend hat Korrektiv nämlich noch mehr Details zur Recherche veröffentlicht. Und zwar zusammen mit dem Berliner Ensemble und dem Volkstheater Wien wurde nämlich eine szenische Lesung zu dieser Recherche veranstaltet. Und in dieser Lesung wurden dann noch mehr Details veröffentlicht. Die Lesung, die konnte man sich auch als Livestream angucken und danach gab es natürlich auch einen Artikel zu den neuen Informationen. Vorab gab es aber auch genau deshalb schon Kritik daran, dass jetzt eben im Rahmen dieser Lesung das gemacht wird und damit ja so wichtige Details quasi irgendwie aufgespart wurden, um damit vielleicht nochmal Medienaufmerksamkeit auch zu generieren, anstatt sie einfach direkt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und also zur Zugänglichkeit muss man sagen, dass die Lesung ja quasi nur zusätzlich stattgefunden hat. Also alle neuen Infos, die wurden auch zeitgleich online geteilt. Also das war schon für alle ersichtlich, die das wissen wollten. Man musste dafür jetzt nicht ins Theater gehen. Korrektiv hat sich auch nochmal auf die Anfrage zur Kritik geäußert und erklärt, dass das alles Ergebnisse von einer laufenden Recherche seien, die noch gar nicht abgeschlossen ist. Also so wie ich das verstehe, könnten da auch später noch neue Details rauskommen. Ja, aber auch im Anschluss gab es dann noch mehr Kritik dafür. Und zwar fanden es viele sehr unangemessen, dass die Lesung auch so ein bisschen so komische Elemente und auch Lacher drin hatte. Und ja, einfach auch ein bisschen als Unterhaltungsstück inszeniert wurde. Und das fanden viele dem sehr ernsten Anlass nicht gerecht.
Jo, was stand denn jetzt aber eigentlich in diesen Enthüllungen, in diesen neuen? Es gab vor allem neue Infos zu einem Teilnehmer von dem Treffen. Es geht um Mario Müller, der ist AfD-Mitarbeiter und soll auf dem Treffen einen Vortrag zum Kampf gegen die Linke gehalten haben. Er habe damit geprahlt, den Aufenthaltsort eines deutschen Antifa-Aktivisten in Polen zu verbreiten und einen Schlägertrupp auf ihn angesetzt zu haben. Außerdem soll er sich als Betreiber vom Kanal Dokumentation Linksextremismus auf X zu erkennen gegeben haben. Da werden Details wie Fotos oder Klarnamen von linken AkteurInnen geleakt. Korrektiv hat ihn damit konfrontiert. Er streitet aber beides ab. Ja, Mario Müller ist dem Verfassungsschutz aber schon bekannt und war lange in der identitären Szene unterwegs. Außerdem ist er mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung. Seine Rolle könnte laut Korrektiv deshalb auch relevant für ein AfD-Verbotsverfahren sein, weil er besonders aggressiv und kämpferisch vorgehen würde.
Ja, also so viel erstmal zu allem, was jetzt noch weiter von Korrektiv veröffentlicht wurde. Es gab aber natürlich einfach riesengroße Reaktionen schon auf das, was letzte Woche rauskam. Am Sonntag ging es los und dann auch diese Woche gab es überall in großen Städten in Deutschland Demos gegen die AfD beziehungsweise gegen Rechtsextremismus. Also am Sonntag in Berlin sind zum Beispiel 25.000 Menschen zur Kundgebung ans Brandenburger Tor gekommen. In Leipzig am Montag, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, weil es da nur eine erste Polizeieinschätzung gab. Die lag bei 6.000 bis 7.000 Leuten. Später war aber dann auch die Rede von bis zu 10.000, was für so eine etwas kleinere Stadt schon recht viele sind. In Köln am Mittwoch sind rund 30.000 Leute auf die Straße gegangen. Es waren auch richtig krasse Fotos, fand ich, die man davon gesehen hat. In Essen zum Beispiel waren es fast 7.000, in Schwerin rund 1.600 Leute. Also das ist nur eine Auswahl an Städten. Es gab noch viel mehr Städte. Es wird auch noch mehr Städte und mehr Demos geben. Da ist auf jeden Fall noch weiteres geplant.
Ja, und dann wurde diese Woche noch über eine Petition gegen den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke diskutiert. Die läuft zwar schon seit 2 Monaten, aber jetzt ist die Marke von 1 Million Unterschriften geknackt worden. Und das ist natürlich auch durch diese Veröffentlichung nochmal super aktuell und wahrscheinlich auch deswegen nochmal in den Fokus gerückt. Die Petition fordert, dass Björn Höcke Teile seiner Grundrechte verlieren soll. Und das klingt ja schon ganz schön verrückt eigentlich, dass das überhaupt gehen soll. Aber tatsächlich steckt dahinter ein juristischer Begriff, die sogenannte Grundrechtsverwirkung. Die ist in unserem Grundgesetz selbst geregelt und soll eben die Demokratie schützen. Wenn jemand also eine große Gefahr für die Demokratie darstellt, kann diese Person einige Grundrechte wie zum Beispiel das Wahlrecht oder die Wählbarkeit oder auch die Meinungsfreiheit verlieren. Also man kann da natürlich schon noch weiter seine Meinung äußern, ist aber eben weniger geschützt, wenn staatliche Stellen gegen einen vorgehen. Und diese Petition fordert jetzt die Bundesregierung auf, beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf diese Grundrechtsverwirkung gegen Höcke zu stellen. Und es klingt, finde ich, so verrückt, dass wir bei der ARD-Rechtsredaktion mal nachgefragt haben, wie realistisch sowas überhaupt sein könnte, dass eben Björn Höcke wirklich seine Grundrechte verwirkt haben könnte. Und Alena Lagmöller hat uns eine Sprachnachricht dazu geschickt.
Ja, also Grundrechtsverwirkung gibt's, damit nie wieder Feinde der Demokratie ihre Freiheiten missbrauchen können, um die Demokratie abzuschaffen. Bisher gab es 4 Versuche, die alle gescheitert sind. Ganz grundsätzlich gilt, das Verfahren kann nur der Bundestag, die Bundesregierung oder eine Landesregierung anschieben. Und dann landet das Ganze dann beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ein wichtiger Prüfungspunkt: die Person muss eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie darstellen. Daran sind alle bisherigen Verfahren nämlich gescheitert. Die Personen wurden als politisch bedeutungslos angesehen. Bei Björn Höcke, dem Chef der thüringischen AfD, könnte das Ganze wiederum schon anders aussehen. Sein Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und in den Verfassungsschutzberichten aus Thüringen tauchen vor allem seine Aussagen auf. Das sind wichtige Anhaltspunkte dafür, dass Höcke ein Verfassungsfeind ist. Aber die RichterInnen müssen selbst prüfen, ob an den Vorwürfen was dran ist. Und wie sie dann am Ende urteilen könnten, ist vollkommen offen.
Das Ding ist aber, damit sich der Bundestag damit auseinandersetzt, müsste Camp Act, wo die Petition gestartet wurde, die Petition jetzt auch selbst beim Bundestag einreichen. Und auch dann ist der Bundestag nicht dazu verpflichtet, sie zu behandeln. Aber Camp Act haben in ihrer Insta-Story geschrieben, dass sie das gar nicht vorhaben, diese Petition über den Petitionsausschuss in den Bundestag einzureichen. Die sagen, dass sie sich mit der Unterschriftenaktion eigentlich direkt an die Politik wenden wollen und keinen Umweg über diesen Ausschuss nehmen wollen und hoffen jetzt einfach, dass die Politik selbst tätig wird. Also deswegen ist es einfach sehr viel Wind gewesen um eine Nachricht, die ja auch voll ihren Stellenwert in der aktuellen Situation hat. Aber im Endeffekt, finde ich, wurde recht wenig darüber berichtet, dass das eigentlich nicht passieren wird. Und das finde ich nochmal eine sehr wichtige Information, um das Ganze auch besser einschätzen zu können.
Voll. Ich fand es aber tatsächlich auch einfach interessant, weil ich es wirklich gar nicht wusste mit dieser, dass man seine Grundrechte verwirken kann. Wir kommen mal noch zum letzten Thema, was wir zu dem Thema Rechtsextremismus machen wollen. Und zwar kriegen wir einfach ganz viel mit, auch über DMs oder Kommentare, die wir gerade auf dem Insta-Account von Funk sehen, dass ganz viele Leute sich eben einfach Sorge und Angst vor Rechtsextremismus und mehr Erstarken von rechtsextremistischen Kräften haben. Und da immer diese Frage im Raum steht, was kann man eigentlich tun? Was kann ich als Person dagegen tun? Was kann ich machen? Was bringt es überhaupt, auf eine Demo zu gehen? Und was kann ich vielleicht sonst noch alles tun? Und deswegen wollen wir darüber auch nochmal reden.
Ja, das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen so nach so einem Verbraucherthema. So, was kannst du gegen das und das tun? Oder irgendwie vielleicht auch zu simpel, um diesem sehr ernsten Thema gerecht zu werden. Aber ich finde auch trotzdem, dass es total wichtig ist, sich gerade jetzt irgendwie nicht entmutigen zu lassen. Und deswegen wollen wir ja nochmal drüber sprechen, was man eben selbst dagegen tun kann. Und das erklärt uns jetzt Lorenz Blumenthaler, der ist Sprecher für die Schwerpunkte Antisemitismus und Rechtsextremismus bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Diese Stiftung, die setzt sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ein und auch für die Demokratieforderung und die wird eher einem linken Spektrum zugeordnet. Hi Lorenz.
Hey. Hi.
Moin.
Ganz blöde Frage zuallererst, aber kann man denn als Einzelperson eigentlich überhaupt was gegen Rechtsextremismus machen?
Selbstverständlich. Also natürlich erwarten wir nicht von jeder einzelnen Person, dass sie sich Rechtsterroristen in den Weg stellt, bewaffnet, und das wäre wirklich zu viel verlangt. Aber man kann sehr wohl etwas tun gegen die Verbreitung von rechtsextremen Einstellungen, Demokratie und menschenfeindlichem Denken. Und das sollte tatsächlich auch Aufgabe jedes einzelnen Bürgers in diesem Land sein. Also zumindest denen, denen die Demokratie und die Art, wie wir gerade leben, tatsächlich etwas wert ist. So, und das ist etwas, da kann und sollte jeder Einzelne aktiv werden. Und das kann ganz im Kleinen anfangen, indem man einfach Widerspruch leistet, indem man sich auf der anderen Seite informiert, was passiert eigentlich gerade politisch, was sind rechtsextreme Akteure, was sind rechtsextreme Strategien, was ist vielleicht auch sogar, das sehen wir an der Korrektivrecherche ganz gut, was ist vielleicht sogar rechtsextreme Sprache, mit der sich schon unsere Realität verändert und Grenzen des Sagbaren verschoben werden, sollte ich die verwenden? Und man kann und sollte sich auf jeden Fall auch mit Betroffenen, ja, von Rassismus, Antisemitismus und eben der menschenfeindlichen Hetze, die von Rechtsextremen ausgeht, man sollte sich mit denen solidarisieren. Und auch das kann man schon im kleinen und Bekanntenkreis tun, indem man einfach Leute erstmal fragt, hey, wie geht's euch denn eigentlich gerade damit?
Okay, du hast jetzt super viele Sachen schon angerissen. Wir gehen da vielleicht nochmal ganz kurz durch. Also ich beschließe jetzt, ich möchte mich engagieren. Wo fange ich, wenn ich das so auf so einer gesellschaftlichen Ebene machen will, wo fange ich da am besten an?
Also ich glaube, das Beste ist erstmal zu gucken, okay, dort, wo ich lebe, was gibt es denn hier eigentlich an zivilgesellschaftlichen Akteuren? Was gibt es vielleicht schon an politischen Gruppen, die organisiert sind? Kann und möchte ich mich dort mit einbringen? Dann ist der nächste Punkt, was man auch machen kann und wo man auch immer prima Leute kennenlernt. Ihr habt es ja bereits vorher besprochen, die ganzen Demonstrationen in Reaktion auf die Säuberungsfantasien von Rechtsextremen, die durch die Korrektivrecherche nochmal offensichtlich wurden. Man kann einfach mal auf Demonstrationen gehen, auch wenn es an einem Sonntag ist und es vielleicht draußen sehr kalt und das Wetter schlecht ist. Das sind auch tatsächlich immer wieder sehr positive Ereignisse, aus denen man dann auch selbst wieder Motivation schöpfen kann, sich eben für unsere Demokratie einzusetzen und Rechtsextremen eben nicht den Raum zu lassen, den sie gerade für sich beanspruchen.
Wie blickst du gerade auf die Demonstration? Weil mein Eindruck ist, dass ich das so in der Form noch nicht erlebt habe, glaube ich, so ehrlich gesagt. Mein Gefühl ist gerade, dass da so ein größeres Verständnis von wir müssen jetzt mal aufstehen nach dieser Korrektivrecherche eingetreten ist, sodass ja wirklich in sehr vielen Städten richtig große Demos an den Start gegangen sind. Es wirkt auch so, als wäre das vielleicht sogar was, wo jetzt noch mehr Demonstrationen folgen würden. Also ich habe, vielleicht ist es jetzt völlig übertrieben so, aber fast schon so ein Vergleich zu den Klimademonstrationen, wie die halt vor 5 Jahren noch größer waren und losgegangen sind. Im Kopf, ist das übertrieben oder nimmst du das auch so wahr?
Also ich muss sagen, mir machen diese Demonstrationen gerade sehr große Hoffnung tatsächlich. Ich habe das nicht kommen sehen, ich habe das auch nicht erwartet. Aber ich bin natürlich auch beruflich seit 4 Jahren in dem Bereich tätig und dahingehend auch mit allen Wassern gewaschen für mich. Also ich war auch über die Ergebnisse der Recherche von den Kolleginnen von Korrektiv schon informiert im Vornherein und mich hat es nicht überrascht. Also es sind halt Rechtsextreme, die sich mit anderen Rechtsextremen treffen. Diesmal mischt noch eine rechtsextreme Partei mit. Sie formulieren Säuberungsfantasien und versuchen, die irgendwie in Politik zu gießen. Das ist für mich ehrlich gesagt nichts Neues. Das beobachten wir seit Jahren. Aber dass es jetzt nochmal so eine öffentliche Wirksamkeit erreicht hat. Und ich glaube, das war für viele Leute nochmal der Knackpunkt, dass es nicht nur in Anführungsstrichen drum ging, Geflüchtete abzuschieben, denn ein massives Grundrauschen gegen Geflüchtete gibt es seit 2015 in Deutschland und das wird auch immer weniger, führt es noch dazu, dass sich Leute darüber bestürzen oder politisieren, aber dass es auch wirklich darum ging, okay, wie kann man eigentlich Leuten, die Staatsbürger sind, aber in den Augen der AfD und anderer Rechtsextremer nicht zu Deutschland gehören, wie kann man die loswerden? Dass das nochmal so ein Knackpunkt war, der emotional bei den Leuten vielleicht nochmal was verändert hat. So, und jetzt, guter Punkt, dass du die Klimabewegung erwähnt hast. Das fand ich in der Beobachtung nochmal total spannend, dass ein Großteil der Mobilisierung und Infrastruktur für diese Proteste wieder aus der Klimagerechtigkeitsbewegung kam. Ich finde nur, es muss jetzt auch bei diesen Demonstrationen eine gewisse Abstraktion münden. Also dass jetzt nicht nur die Bestürzung über die Korrektivrecherche und die AfD und ja diese moralische Empörung fast schon über Björn Höcke bleibt, sondern dass man es jetzt auch schafft, okay, den Schulterschluss zu suchen mit den Wahlen, die jetzt in Zukunft anstehen. Also wir haben nächstes Wochenende im Saale-Orla-Kreis die Stichwahl, wo wieder ein nächstes Landratsmandat in die Hände der AfD zu fallen droht. Und dass man halt auch wirklich sieht, okay, was bedeutet das für unsere Demokratie schon vor Ort, wenn solche Mandate langsam an der AfD landen? Was bedeutet das für Kulturförderung? Was bedeutet das für, ja, zivilgesellschaftliches Zusammenleben, was bedeutet das für Geflüchtete vor Ort so? Und wenn dieser Schalter fällt, glaube ich, können wir in Deutschland vielleicht das Ruder echt noch rumreißen und dann besteht auch Potenzial für eine breitere Demokratiebewegung, wie wir sie sonst immer nur erlebt haben, wenn es schon 5 vor 12 war. Also ich erinnere zum Beispiel an die letzten Wahlen in Sachsen und Thüringen, als es dann das große Unteilbar-Bündnis gab, die dann mal eine große Demonstration in Dresden gemacht haben, eine große Demonstration in Berlin, aber das war es dann auch. Ich finde, hier braucht es sicher auch eine Verstetigung. So, und das ist nicht nur eine Außenwirkung an die demokratischen Parteien und an die Politik, dass es hier mehr ja, Gegensteuern gegen die AfD braucht und einen härteren Kurs und ja, die vielbeschworene Brandmauer eingehalten werden muss, sondern es hat ja auch eine massive Innenwirkung zu sehen, man ist nicht allein, man ist nicht allein mit seinen Sorgen, man kann sich wehren, man kann sich organisieren. Und das ist eher das, worauf ich setze und worauf ich persönlich baue und was ich auch bei den Demos gesehen habe, dass da ganz selbstbewusst davon gesprochen wird, okay, wir sind Zivilgesellschaft, der Staat wird es für uns nicht lösen oder die Mittel des Staates reichen nicht aus, das zu lösen. Jetzt müssen wir aktiv werden. So, und daraus ziehe ich persönlich sehr viel Hoffnung, ehrlich gesagt.
Wie guckst du dann jetzt insgesamt auf die Lage? Weil einerseits werden die Ergebnisse für die AfD zum Beispiel, die ja in Teilen in manchen Bundesländern als gesichert rechtsextrem angesehen wird, gehen deutlich nach oben. Und wir haben jetzt eben diese Landtagswahlen im Herbst vor der Tür, wo 3 Bundesländer aus Ostdeutschland wählen und wo die AfD eben gerade als stärkste Partei dasteht. Auf der anderen Seite haben wir eben diese wachsenden Proteste und vor allem auch so Botschaften oder so Meldungen, die mich da doch überrascht haben. Also ich habe jetzt gelesen im Spiegel, dass sich auch mehrere größere Unternehmenschefs aus Deutschland dazu geäußert haben, dass sie für eine weltoffene Gesellschaft eintreten. Manche haben dann die AfD direkt genannt, manche nicht. Aber aus der Ecke hätte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht als erstes erwartet. Ist das so eine Kluft, die sich da gerade aufmacht zwischen diesen 2 Strömungen in Deutschland oder schafft es Deutschland, die Demokratie zu verteidigen oder so? Wie guckst du denn insgesamt drauf?
Ich würde sagen, also ich bin tatsächlich seit der Korrektivrecherche und in Reaktion darauf um einiges hoffnungsvoller. Also ich habe wirklich mit Bauchschmerzen mein Silvester verbracht, weil ich ja irgendwie schon wusste, was uns in diesem Superwahljahr 2024 erwartet. Und wir haben jetzt gerade mal nur über die Situation in Deutschland gesprochen. Ich glaube, es hilft in dem Fall auch, die Rechte oder Rechtsextreme als eine globale Rechte zu sehen und auch Demokratie als etwas, das ja im besten Fall global verteidigt werden muss und nicht nur in Deutschland. Denn wir haben auch ja die Präsidentschaftswahlen in den USA. Wir haben einen europäischen Rechtsruck, der durch Meloni und Marine Le Pen auch weiter zum Ausdruck kommt. Wir haben Europawahlen. Das sind alles Punkte, finde ich, die man nicht getrennt voneinander sehen kann. Und ich glaube, da hilft es schon nochmal, jetzt den Blick deutlich drauf zu schärfen, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Das ist auch nochmal ein witziges Beispiel, dass du das mit den Unternehmen angeführt hast. Da weiß man dann eigentlich immer, dass es schon wirklich 12:15 ist, wenn der Wirtschaftsstandort Deutschland sich bedroht fühlt. Naja, also das ist ja wirklich so, das kennen wir ja von Pegida. Wann kam es denn zu einer breiteren Reaktion, als Gastwissenschaftler der Uni Dresden gesagt haben, ja, ich möchte nicht mehr in dieser Stadt leben, weil ich mich nicht mehr sicher fühle. Und man kann halt schlecht eine technische Universität sein, wenn man Gastwissenschaftler, jungen Doktoren aus Pakistan nicht mehr durch die Innenstadt laufen lassen kann, weil man im Grunde fürchten muss, dass ihnen irgendwelche Neonazis den Schädel einschlagen. So, also das ist es ja am Ende des Tages. So, deswegen äußern sich auch Unternehmen dazu, weil sie im Grunde Angst haben, dass ihnen auch ihre Existenzgrundlage aufgrund einer globalen Vernetzung wegbricht, wenn wir uns wieder ja irgendwie obskur ins frühe 19. Jahrhundert zurückträumen und einfach nur versuchen, hier die Grenzen möglichst dicht zu machen, dann wird es halt auch keinen gut dastehenden Wirtschaftsstandort Deutschland geben.
Lorenz Blumenthaler von der Amadeo-Antonio-Stiftung.
Wir sprechen diese Woche über ein Klassiker-Thema in diesem Podcast, nämlich die Cannabis-Legalisierung. Es ist ein Auf und Ab mit diesem Thema irgendwie. Eigentlich sollte das Gesetz ja diese Woche endlich verabschiedet werden, nachdem es letztes Jahr schon verschoben wurde auf dieses Jahr. Aber auch dieses Jahr hakt es mal wieder. Die Süddeutsche Zeitung hat diese Woche nämlich veröffentlicht, dass sie einen Einblick in einen internen Bericht hatte, der im Auftrag der Innenministerkonferenz vom Bundeskriminalamt erstellt wurde. Und darin könnte zumindest einer der Gründe stehen, warum es jetzt schon wieder hakt.
Ja, also nochmal ganz kurz von vorne. Eigentlich war die Legalisierung von Cannabis ja mal eins von den großen Ampelvorhaben und nach ziemlich viel hin und her hatte man sich ja dann im letzten Sommer auch eigentlich geeinigt. Darüber hatten wir hier auch dann groß gesprochen. Also die Regeln sollten sein, der Besitz von 25 Gramm Cannabis soll straffrei bleiben und der Anbau von 2 bis 3 Pflanzen zum Eigenbedarf auch erlaubt werden. Anfang Dezember wurde dann angekündigt, dass das Gesetz im Bundestag beschlossen werden soll, aber dann ging der Streit um den Haushalt los und dann musste der erstmal geklärt werden und das Ganze ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
Genau, und diese Woche sollte es dann im Bundestag dann eigentlich wieder um die Cannabis-Legalisierung gehen und eigentlich war diese Verabschiedung von dem Gesetz nur eine reine Formsache oder wurde zumindest so eingeschätzt. Jetzt gibt es aber wieder Kritik an Lauterbachs Plänen, vor allem aus der SPD selbst. Also Lauterbach, der Gesundheitsminister, ist ja Teil der SPD, deswegen ja. Schon verrückt. Immer mehr sind nämlich gegen die Legalisierung, besonders auch Innenministerin Nancy Faeser, in Klammern auch SPD. Mhm. In dem Süddeutsche Zeitungsartikel heißt es, man hätte klassische Sicherheitsbedenken.
Ja, aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben und der steht in diesem internen Bericht. Und zwar, dass die Legalisierung die Polizei nämlich wahrscheinlich gar nicht entlasten wird, sondern im Gegenteil, dass eigentlich die Personal- und auch die Sachkosten für die Bundesländer sogar steigen könnten dadurch. Einfach weil ja dann trotzdem weiter und vielleicht sogar noch mehr kontrolliert werden muss. Und eigentlich war es mal eins der Haupt-Pro-Legalisierungsargumente, dass die Polizei eben finanziell und auch personell entlastet werden soll. Also das ist alles nicht so ganz, wie man sich das mal vorgestellt hat. Das Einzige, wo man sagen kann, dass trotzdem gespart werden wird, ist wahrscheinlich bei den Strafverfolgungsbehörden, weil dann einfach dadurch, dass es nicht mehr strafbar ist, weniger Prozesse stattfinden.
Dass so viel kontrolliert werden muss, liegt ja an den Straßenkontrollen natürlich, also dass man mit dem Auto fahren kann. Und aber auch an diesen bürokratischen Regeln tatsächlich, dass man halt sagt, so und so viele 100 Meter um Schulen darf halt nicht Cannabis konsumiert werden auf der Straße oder öffentlich. Und das heißt, da müsste ja theoretisch ein Polizist das so abmessen oder die müssten das da irgendwie kontrollieren. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass solche Regeln, die natürlich, man versteht, warum das eingesetzt ist und so, aber dass das vielleicht so eine politische Regel ist, die in der Realität ganz schwer umsetzbar ist und das halt wirklich halt schwierig für zum Beispiel die Polizei wäre, das zu verfolgen. Aber naja, die Grünen und die FDP sind auf jeden Fall immer noch pro Legalisierung. Karl Lauterbach hat dann nochmal mit seinem SPD-KollegInnen gesprochen. Am Mittwoch hat die SPD-Fraktionsführerin betont, dass die Fraktion auch weiter daran festhalten wolle. Man schaut jetzt, wie es weitergeht, weil Lauterbach selbst nach den ganzen vielen Absprüchen, die er in dem Gesetzesvorhaben machen musste, zuletzt selbst wohl nicht mehr ganz so zufrieden damit war. Reiche werden immer reicher, Arme werden immer ärmer. Das ist fast schon so eine Floskel geworden, die vermutlich nicht so wahnsinnig viele überraschen wird, wenn sie das jetzt hier hören. Aber es ist diese Woche mal wieder eine Meldung gewesen, weil die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam ihren jährlichen Bericht rausgebracht hat. Dabei werden verschiedene Vermögensschätzungen zusammengenommen, zum Beispiel von Forbes oder der Bank Credit Suisse. Und das Ergebnis ist eben von diesem Bericht, die Ungleichheit auf der Welt wird immer größer und die Superreichen so schnell reicher, dass Oxfam davon ausgeht, dass es bald den ersten Billionär geben könnte. Also jemand, der 1000-mal 1 Milliarde Euro hat. Das Vermögen der 5 reichsten Männer hat sich seit 2020 verdoppelt. Gleichzeitig wurden die ärmsten 5 Milliarden Menschen noch ärmer, als sie eh schon waren.
Ja, Oxfam selbst fordert daher, dass Vermögen einfach stärker besteuert werden sollen, also zum Beispiel mit einer Vermögenssteuer, bei der Leute mit mehr als 5 Millionen Euro 2% davon abgeben müssten und Leute mit mehr als 50 Millionen Euro dann zumindest 3% und Leute mit mehr als 1 Milliarde sollen 5% abgeben. Das Geld könnte dann zum Beispiel in Klimaschutz, Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung fließen.
Genau, das ist zumindest die Forderung von Oxfam und wie auch immer man dazu steht. Ne, ich finde solche Studien und Berichte und so, auch wenn man sich die Ergebnisse denken kann, ich finde es immer wichtig, auch dass man darüber redet, weil das ja am Ende so das Endergebnis von dem ist, was wir hier jede Woche mit irgendwelchen Ampelstreits und Gesetzesänderungen, Forderungen und so weiter diskutieren. Was kommt dann am Ende bei rum und wie wird die Welt oder die Gesellschaft oder so wirklich verändert? Und auch in Deutschland, also das sind jetzt natürlich weltweite Zahlen, aber auch in Deutschland werden Reiche immer reicher und so. Also das kann man fast 1:1 übertragen. Und ja, es wäre halt theoretisch möglich, das politisch zu ändern. Aber auch wenn es vielleicht ein bisschen komplizierter ist als so eine einfache Steuer. Ich mache jetzt mal einen ganz kleinen Meinungspart dazu. ich persönlich fand es nämlich besonders krass diese Woche, dass das am selben Tag oder einen Tag vor dieser Szene war, in der Finanzminister Christian Lindner vor den Bauernprotesten am Brandenburger Tor ja gesprochen hat. Und da hat er sich darüber beschwert, dass Leute Geld fürs Nichtstun kriegen würden. Er meint damit Hartz-IV-EmpfängerInnen und vielleicht auch Flüchtlinge, wo ja die Regelsätze wegen der Inflation zum Jahreswechsel ziemlich deutlich gestiegen sind. Und das ist eben auch viel Kritik ausgelöst hat und Unverständnis bei Leuten, die eben Geld verdienen, vielleicht nicht so viel verdienen und jetzt das Gefühl haben, Leute, die gar nicht arbeiten, verdienen fast das Gleiche wie ich, so, was ich auch verstehen kann, dass Leute das frustriert. Aber ich finde es irgendwie komisch, wenn man die Situation jetzt nutzt, gerade wo man halt Geld sparen muss, um gegen die Ärmeren in der Gesellschaft, halt Arbeitslose und Flüchtlinge und so zu shooten, als eben zu gucken, dieser Bericht sagt ja, wo vielleicht ein Problem liegen könnte, nämlich, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, dass man nicht guckt, dass man vielleicht bei den Reichen irgendwie einspart. Weiß ich nicht.
Aber auch nochmal ganz kurz dazu. Also Menschen, die nicht arbeiten, arbeiten ja auch aus verschiedensten Gründen nicht. Also ja. Es gibt Menschen, die chronisch krank sind, die psychische Probleme haben, alles Mögliche. Können Gründe sein, warum es schwer ist, sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Also auch da ist nicht klar, das sind einfach faule Menschen. Das wollte ich da nochmal ganz kurz einschieben. Aber jetzt erstmal ganz kurz zur Erklärung, was da eigentlich passiert ist. Christian Lindner hatte als Finanzminister vor den Bauern gesprochen. Viele von den Bauern auf den Protesten sind ja sehr deutlich gegen die Ampelregierung und das auch wegen den Sparmaßnahmen, die jetzt aber ja auch teilweise wieder zurückgenommen wurden. Die Bauern, die hatten ihm deswegen die ganze Zeit auch Hau abzugerufen, weil Christian Lindner ist ja Teil der Ampel. Und er hat entgegnet, wegen der Schuldenbremse muss halt gespart werden. Er ist den Bauern aber dann doch insofern entgegengekommen, dass er nochmal Bürokratieabbau versprochen hat und sich eben mit relativ harten Worten über Arbeitslose und die letzte Generation beschwert hat, was ich finde, nicht so viel mit dem Thema eigentlich zu tun hat.
Mhm. Vor allem dieser Satz mit dem... Die haben das Brandenburger Tor beschmiert und ihr ehrt das Brandenburger Tor. Ich finde, die stehen halt einfach davor. Also, hä? Naja, aber ich weiß, das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen einfach gedacht, aber ich habe dann eben immer das Gefühl, dass gegen die Armen shooten so ein klassischer Reflex ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Leute gibt, die arm sind und das System auch ausnutzen. Ganz bestimmt gibt es die, so wie es die überall gibt, Leute, die das System ausnutzen. Und es gibt auch eben vor allem ganz viele Fehler im System. Darüber wird ja auch gerade relativ viel geredet. Also eben, dass es sich mit niedrigem Einkommen teilweise gar nicht lohnt, arbeiten zu gehen oder die Arbeitszeit zu erhöhen, weil die Hilfen eben so hoch sind, dass sich das fast ausgleicht und es dann wirklich immer nur so um einzelne Euro geht, die man mehr verdienen würde. Das ist alles kompliziert und ich glaube, das Problem ist auch einigermaßen erkannt und so. Aber auch Reiche nutzen eben halt das System aus und verhalten sich so, wie es schlecht für die Gesellschaft ist. Und da könnte der deutsche Staat vermutlich mehr Geld herkriegen, als wenn man nur bei armen Menschen sparen will. Und gerade wenn es jetzt darum geht, dass eben die Schuldenbremse eingehalten wird, habe ich so das Gefühl, wie gesagt, das ist meine Meinung, dass man da vielleicht den Blick ein bisschen woanders hinlenken könnte. Und mir ist klar, wie gesagt, das ist alles komplizierter. Reiche zahlen natürlich auch jetzt schon viel mehr Steuern und die Angst ist eben auch da, dass die einfach das Land verlassen würden, wenn man jetzt die Steuern massiv erhöhen würde oder so eben eine Vermögenssteuer einführt. Deswegen muss sich da sowieso jeder eine eigene Meinung bilden. Aber das Ergebnis von solchen Verteilungsstudien, wie eben jetzt der von Oxfam, ist eben in den letzten Jahren immer wieder das Gleiche, nämlich dass Reiche in einem irren Tempo reicher werden, Arme dabei auf der Strecke bleiben und vielleicht sollten wir eben versuchen, da eine Lösung zu finden, dass das nicht komplett auseinanderbricht, die Gesellschaft.
Und noch dazu, dass es sich nicht lohnt, arbeiten zu gehen. Also selbst wenn es so ist, dass eben Sozialhilfen sich oft gar nicht viel unterscheiden von Niedriglohneinkommen, dann ist es aber trotzdem extrem wenig. Und das ist ja das Problem. Also, dass es eben unter dem Existenzminimum oder gerade an der Grenze davon ist. Und das, finde ich, sollte man bei dem Ganzen auch nicht vergessen.
Ja, die Diskussion kann man natürlich auch aufmachen, ob das wirklich das Problem ist, dass es zu hohe Untersätze gibt, so, oder ob die Leute, die arbeiten gehen, zu wenig verdienen vielleicht. Also,
ja, genau. Also das meinte ich damit.
Ja. Was ja dann wiederum auch, wenn die Leute mehr verdienen, zahlen sie ja auch wiederum mehr Steuern. Das heißt, es wäre für den deutschen Staat auch wieder positiv, wenn die Löhne höher wären und so. Aber ja, wir bewegen uns, glaube ich, sehr stark jetzt in einem Meinungspart drin und haken das damit ab. Eine Info, die vor allem für Studierende spannend sein dürfte, geht rund um das Thema BAföG. Die FDP hatte ja im Wahlkampf vor ein paar Jahren groß angekündigt, dass sie das System gerechter machen will, weil viele Leute ja aktuell gar kein BAföG kriegen können. Die Ampelregierung hatte sich das dann auch groß vorgenommen. Und jetzt muss aber der Bund ja weiter sparen, und das betrifft eben auch die angekündigte BAföG-Reform. Der Entwurf dazu wurde am Mittwoch vom Bildungsministerium veröffentlicht, und da steht: Obwohl durch die Inflation Lebensmittel teurer werden und die Mietpreise weiter steigen, sollen die Bedarfssätze nicht erhöht werden. Man muss dazu sagen, dass wir hier nur von einem Entwurf sprechen. Er könnte also oder wird wahrscheinlich auch nochmal angepasst werden. Für viele Studis wirkt das Ganze jetzt aber doch trotzdem, wenn ich das so richtig verstehe, wie ein Schlag ins Gesicht. Und warum das so ist, was da gefordert wird, wollen wir von Matthias Anbuhl wissen. Der ist Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Studierendenwerk. Hi Matthias.
Hallo.
Ich habe es gesagt, die Bedarfssätze sollen nicht erhöht werden. Dafür soll es aber ja eine 1.000 Euro Starthilfe für alle bedürftigen Studis geben, die sie nicht zurückzahlen müssen. Außerdem soll man innerhalb vom BAföG leichter das Studium verlängern oder den Studiengang wechseln können und dann trotzdem noch BAföG bekommen. Und die Elternfreibeträge werden weiter angehoben. Dadurch werden mehr Studis BAföG berechtigt sein. Also es sind ja durchaus Punkte, die erstmal zum Wohle für Studis entschieden wurden. Wieso kritisiert ihr denn trotzdem diesen Entwurf?
Ja, wir kritisieren den Entwurf, weil, glaube ich, das Wesentliche fehlt, eine Anpassung bei den Bedarfssätzen, bei den Sätzen für Essen, Trinken, Heizen, für die Miete auch, wurde versäumt, das an die Inflation anzupassen. Die Maßnahmen, die jetzt kommen, die sind okay, aber sie werden nur einen kleinen Teil der Studierenden betreffen. Die 1.000 Euro Starthilfe, die kriegen eben nur Studierende aus Bedarfsgemeinschaften, aus Bürgergeldfamilien oder eben aus Asylbewerber, die im Asylbewerberleistungsgesetz sind. Das ist nur ein kleiner Teil der Studierenden einfach. Das heißt, das Gros profitiert nicht, und es ist eine Einmalzahlung. Zum Beispiel für die Mietkaution. Wenn ich weiß, dass ein WG-Zimmer in Städten wie Hamburg oder Berlin über 500 Euro kostet, kann man sich vorstellen, wenn man drei Monatsmieten Kaution zahlen muss, dass man die 1.000 Euro schnell aufgebraucht sind. Und wir haben jetzt aber eine Situation, dass die BAföG-Sätze für Wohnen, Essen, Trinken und für die Miete niedrig sind, die Preise aber weiterhin hoch sind. Und das fehlt eben in dem Entwurf, und deswegen kritisieren wir den.
Also die Grundidee des BAföGs ist ja eigentlich, dass jede Person in Deutschland die Möglichkeit haben soll zu studieren oder eben eine schulische Ausbildung zu machen. Also auch Leute, die zu wenig Geld haben. Das heißt, ihr sagt jetzt, das Geld ist einfach zu wenig und das Ziel wird dann gar nicht mehr erfüllt, oder was?
Ja, genau. Wir sagen eigentlich im Prinzip, das Geld ist zu wenig. Wir wissen aus der Sozialerhebung, die wir gemeinsam mit dem Bildungsministerium gemacht haben, dass ein Drittel der Studierenden ungefähr 800 Euro im Monat zur Verfügung haben. Wenn man sieht, dass ein durchschnittliches WG-Zimmer 450 Euro im Monat kostet, dann bleibt da wenig zum Leben einfach. Und deswegen ist es wichtig, dass die Bedarfssätze und dass auch die Wohnkostenpauschale beim BAföG angepasst wird. Die letzte Anpassung gab es 2022 zum Wintersemester. Damals wurde der Grundbedarf um etwas mehr als 5% angehoben. Die Inflation für Lebensmittel damals lag schon allein bei mehr als 20%. Das heißt, damals war schon eigentlich die BAföG-Erhöhung von der Inflation aufgefressen. Das Budget der Studierenden, der meisten Studierenden, ist auf Kante genäht, und diese Kante droht jetzt zu reißen.
Aber was wäre denn eigentlich an Sätzen notwendig, damit das BAföG wirklich für mehr Chancengleichheit sorgen könnte?
Ja, das kann man an den zwei Punkten festmachen. Bei der Wohnkostenpauschale, die liegt im Moment bei 360 Euro. Da kann ich mir eigentlich in keiner Hochschulstadt in Deutschland mehr ein WG-Zimmer leisten. Wir sind beim Schnitt von 450 Euro. Da wissen wir, wo wir ungefähr landen müssen. Der Grundbedarf für Essen, Trinken, Körperpflege, der liegt bei 452 Euro beim BAföG. Beim Bürgergeld liegt er bei 563 Euro. Und das ist das, was die Bundesregierung als Existenzminimum definiert. Und Studierende essen, trinken und heizen, aber auch nicht weniger als andere Menschen. Sie sind auch keine Bürgerin zweiter Klasse und deswegen braucht es hier eine Anpassung. Und es gibt aus meiner Sicht ein weiteres Problem. Alle Sozialleistungen und auch Abgeordnetendiäten, Rente, Wohngeld, Bürgergeld, die werden automatisch an steigende Einkommen und Preise angepasst. Nur das BAföG nicht. Das heißt, hier wird wirklich ein zentrales Instrument für Bildungsgerechtigkeit völlig abgekoppelt. Und das ist ein großes Problem.
Jetzt posten wir zu BAföG natürlich auf Instagram immer mal wieder auch irgendwelche Inhalte. Und wenn wir dazu was posten würden, ich kann mir schon die Kommentare ausdenken, die dann da drunter stehen. Nämlich Leute, die sagen, hä, aber Leute, die studieren, die schaffen ja auch nichts für das Wohl Deutschlands oder also die schaffen ja keinen Wert erstmal direkt. Und wenn sie mehr Geld haben wollen, sollen sie halt arbeiten gehen. Das haben ja früher die Leute auch neben dem Studium geschafft. Was ergegnest du dem?
Na, also erstmal kann ich sagen, die Studierenden gehen arbeiten. Zwei Drittel aller Studierenden arbeiten neben dem Studium und das in der Regel 15 Stunden in der Woche. Das ist schon ein Problem. Es gibt Studien, die zeigen, dass ab 10 Stunden das für den Studienerfolg wirklich kritisch wird. Das heißt, die Studierenden, die meisten arbeiten, vor allen Dingen die, die das Geld brauchen. Und natürlich haben die Studierenden einen Wert. Ich meine, das eins der größten Probleme, die wir haben, ist der Fachkräftemangel in Deutschland. Und die Studierenden von heute sind die Informatiker, die Ingenieure, die Ärzte, die Lehrkräfte von morgen. Und wenn wir auf die verzichten und sagen, nur weil es am Geld mangelt, bilden wir diese Leute nicht aus, dann hat unsere Gesellschaft
ein Problem. Das war auch nur eine zitierte Meinung. Ich möchte noch mal unterstreichen, dass das nicht meine Meinung war.
Nee, aber es ist ja auch klar, dass das einfach Konsequenzen hat, auch langfristig, wenn an den Studis gespart wird. Der Bundestag wird sich voraussichtlich im April mit der Reform beschäftigen und dann soll die Reform wahrscheinlich schon im kommenden Wintersemester in einer oder der anderen Form in Kraft treten. Hast du noch Hoffnung, dass die Bedarfssätze da nochmal angepasst werden, dass da noch irgendwas passiert für die Studis?
Ja, ich habe große Hoffnung und das hängt damit zusammen, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages eigentlich im November gesagt hat, wir stellen der Bildungsministerin zweckgebunden 150 Millionen Euro zur Verfügung für eine BAföG-Novelle. Und sie soll sie auch nutzen, um die Bedarfssätze anzuheben. Bisher in diesem Entwurf sagt die Ministerin, ich möchte nur 62 Millionen ausgeben. Das heißt, sie schlägt über die Hälfte des Geldes in den Wind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Parlamentarier, das waren die Haushälter von von SPD, FDP und Grünen der Ampelregierung, dass sie sich das gefallen lassen. Sie haben das Geld bereitgestellt und die Ministerin soll das abrufen. Und sie darf die Studierenden nicht im Regen lassen. Aber das hat sie anscheinend vor. Aber ich habe die Hoffnung, dass das Parlament wirklich kraftvoll Frau Stark-Watzinger korrigiert.
In der Regierung gibt es ja auf jeden Fall auch schon Widerspruch, also in den Regierungsparteien. Deswegen wird es spannend, was da jetzt eben als nächstes passiert und was für ein Gesetz dann wirklich bei rumkommt. Matthias Anbuhl ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerkes. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Donald Trump hat die Vorwahlen in Iowa gewonnen. Also ganz kurz zur Erklärung. Die Vorwahlen in den USA, die finden von Januar bis Juli statt und dabei wird entschieden, welcher Kandidat bzw. welche Kandidatin jeweils für die republikanische und die demokratische Partei ins Rennen bei den Präsidentschaftswahlen gehen. Die finden in allen Bundesstaaten einzeln statt. Also 50 mal 2 sind 100 und keine Sorge, wir werden hier jetzt nicht im Podcast über jedes einzelne Vorwahlenergebnis berichten. Aber dieses allererste, das ist schon relativ wichtig und das liegt nicht daran, dass Iowa besonders repräsentativ für die US-WählerInnen wäre, weil das ist eigentlich, macht es im Endeffekt nur 1% der Gesamtbevölkerung aus. Außerdem ist das eine zu 90% weiße Bevölkerung, also das ist nicht durchschnittlich, wie die US-AmerikanerInnen wählen würden.
Voll. Ich finde es ja persönlich, ehrlich gesagt, sowieso immer so ein bisschen weird, da so extrem drauf zu gucken. Also ich meine, macht es halt, weil es das Erste ist, I get it. Also es wird dann auch immer gesagt, es ist das Momentum für die Kandidaten, die jetzt die erste Wahl gewonnen haben, die dann halt gestärkt in die nächsten Vorwahlen reingehen und so. Aber ich habe mal nachgeguckt, so in den letzten Wahlen haben immer die in Iowa gewonnen, die am Ende nicht Präsident geworden sind. Deswegen, so viel tolle Symbolik ist da, glaube ich, auch nicht dabei. Aber wie gesagt, viele Medien haben wieder über diese Vorwahlen berichtet und eben viel Symbolik da reingelesen. Dass Trump gewonnen hat, war keine Überraschung, kann man glaube ich sagen. Das hatten auch die Umfragen vorher schon gezeigt. Er hat aber tatsächlich die absolute Mehrheit bekommen. Mehr als doppelt so viele Stimmen wie der Zweitplatzierte. Das war vielleicht schon ein bisschen überraschend. Und dieser Zweitplatzierte war eben Ron DeSantis. Knapp dahinter auf dem dritten Platz ist Nikki Haley. Die Prognosen hatten eigentlich Haley auf dem zweiten Platz gesehen. Und wenn man einer Person noch Chancen eingeräumt hat, dass sie gegen Trump in dieser republikanischen Vorwahl gewinnen könnte, dann ist es Haley. Das hat sie jetzt zumindest in dieser ersten Wahl nicht geschafft, aber wie gesagt, das ist auch nur die erste Wahl gewesen. Bei den Demokraten ist das Ganze übrigens weniger spannend. Da gilt es sowieso schon als ausgemacht, dass Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl am 5. November als Kandidat ins Rennen geht. Der nächste interessante größere Termin ist dann aber der Super Tuesday am 5. März. An dem Tag haben nämlich 17 Bundesstaaten gleichzeitig ihre Vorwahl, unter anderem auch sehr große wie Kalifornien oder Texas.
Ja, das Wahljahr, das geht zwar gerade erst los und die richtigen Wahlen sind dann auch erst am 5. November, aber wir haben trotzdem mal im ARD-Studio Washington nach einem ganz kleinen Blick in die Glaskugel gefragt und der Korrespondent Ralf Borchert, der hat uns das so eingeschätzt.
Es gibt einige Umfragen, Vergleich Trump gegen Biden und da liegt Trump vorn. In den entscheidenden Swing States. Das sind 5 bis 6 Staaten, in denen es Wechselwähler gibt, besonders viele, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen. Auf die kommt es bei jeder Präsidentschaftswahl an. In manchen Umfragen führt Trump. Aber das Wahljahr ist noch sehr lang. Politik ist in den USA immer für Überraschungen gut. Es kann noch einiges passieren, inklusive sogar gesundheitlicher Probleme. Biden ist 81 im Moment, Trump 77. Wir haben eine unsichere Weltlage mit mehreren Kriegen. Also noch müssen wir mit diesen Umfrageergebnissen vorsichtig sein. Es ist noch ein langer Weg bis zum 5. November, dem Datum der Präsidentschaftswahl.
Und wir machen diese Woche auch wieder ein Nahost-Update und dafür schauen wir zuallererst ganz kurz auf die Zahlen. Also es gilt weiterhin, die Zahlen stammen von den Konfliktparteien selbst und können nicht überprüft werden, das müssen wir immer dazu sagen. Die neuesten Zahlen, die die UN zusammengetragen hat, die sind jetzt von Donnerstag. Also in Gaza wurden laut dem Gesundheitsministerium seit dem 7. Oktober rund 24.600 Menschen getötet und fast 62.000 verletzt. Und laut den israelischen Behörden wurden seitdem in Israel und Gaza insgesamt rund 1.400 Israelis getötet und 6.800 verletzt. Außerdem werden weiter 136 verschleppte Geiseln in Gaza vermutet.
Genau, die humanitäre Lage im Gazastreifen ist weiterhin auch super kritisch. Besonders schlecht sieht es in den Krankenhäusern aus, berichtet die WHO. Die meisten Krankenhäuser seien wie Flüchtlingslager, in denen auf den Fluren und Treppenhäusern Menschen leben müssen. Währenddessen versuchen die Ärztinnen und Ärzte, das Leben von tausenden Verletzten zu retten. Aber es mangelt natürlich an allem, also an Personal, an Medikamenten, Hygieneartikeln, Strom, ja, und einfach der Grundversorgung, was man fürs Leben braucht. Das ist schon, glaube ich, richtig heftig, wie es da gerade im Gazastreifen aussieht. Und das ja eben auch schon seit mehreren Monaten.
Ja, immerhin eine kleine positive Nachricht. Am Dienstag kam die Meldung, dass Medikamente und Hilfsgüter nach Gaza geliefert werden sollen. Also Katar und Frankreich haben da vermittelt. Und am Mittwoch war es dann soweit, da sind dann 5 Lkw mit mehreren Tonnen Medikamenten und Hilfsgütern im Gazastreifen angekommen. Ein Teil der Medikamente, der soll für die israelischen Geiseln sein, weil nämlich ein Drittel der Geiseln chronisch krank ist, weil die schon so alt sind. Und die sind also super dringend darauf angewiesen. Aber dafür hatte die Hamas auch eine Bedingung gestellt. Die wollten für jede Packung Medikamente, die für Geiseln geliefert wurde, dass es 1.000 Medikamentepackungen für die PalästinenserInnen gibt.
Diese 5 Lkw, ich finde das auch einfach viel zu wenig. Ne? Ja. Ich meine, es wird ja immer gesagt, man bräuchte eigentlich 100 pro Tag mit Lebensmittelversorgung. Und das ist auch ja die Position von vielen westlichen Ländern, zum Beispiel Deutschland oder den USA, die eben fordern, dass da mehr Hilfslieferungen für die Leute eben durchkommen müssen, weil es wirklich einfach eine krasse Situation, eine richtig schlimme Situation ist. Ja, aber die Kämpfe im Gazastreifen gehen auf jeden Fall auch immer weiter. Die israelischen Angriffe konzentrieren sich immer noch auf den Süden vom Gazastreifen und die Stadt Jan Yunis. Größte Herausforderung für die israelische Armee sind weiter die Tunnelsysteme der Hamas. Die sollen nämlich noch wesentlich größer und komplizierter sein, als man das vorher schon angenommen hatte. Im Westjordanland, also nicht im Gazastreifen, aber auch dem palästinensischen Gebiet, ist die Lage weiterhin angespannt und es sterben immer wieder PalästinenserInnen bei israelischen Angriffen, die der Hamas gelten. Und auch im Norden an der Grenze zum Libanon gibt es weiter Kämpfe. Da geht die israelische Armee gegen die Hisbollah-Miliz vor. Aber so richtig krass eskaliert ist es da bisher zum Glück noch nicht.
Ja, das stimmt. Trotzdem fragen sich ja jetzt auch viele, wie es weitergehen kann. Also gerade haben jetzt auch noch mal mehrere arabische Staaten auf die Zwei-Staaten-Lösung gepocht, die ja schon ganz lange eigentlich auch im Raum steht. Und auch die USA, die finden das gut. Das hat auch noch mal der Außenminister Blinken beim Weltwirtschaftsforum in Davos betont. Aber Israels Ministerpräsident Netanyahu lehnt die Zwei-Staaten-Lösung weiter ab. Das hat er auch diese Woche noch mal in einer Fernsehansprache gesagt. Da ist bisher also leider wirklich noch keine Einigung in Sicht.
Wir machen mal noch eine Runde Kurz-Kurz-News. Und als erstes eine Meldung, die mich sehr überrascht hat. Und zwar hat sich der Papst Franziskus zu Sex geäußert. Und ich glaube, wir wissen alle, dass in den letzten 2000 Jahren die katholische Kirche jetzt nicht besonders dafür bekannt war, zu sagen, dass Sex ja auch Spaß macht. Und irgendwie lese ich das aber jetzt da raus, was Papst Franziskus gesagt hat. Er sagt nämlich, sexuelles Vergnügen sei ein Geschenk Gottes. Er hat dabei natürlich auch noch mal gesagt, dass Pornografie gar nicht geht, weil das würde ja das Geschenk Gottes untergraben. Außerdem sollte man eben diese Befriedigung in einer Beziehung nur suchen und so weiter. Also er hat das ganz viel eingeordnet so. Aber zumindest ist das schon ein relativ krasser Schritt für das Kirchenoberhaupt, dass man überhaupt mal akzeptiert, dass Sex nicht nur zur Reproduktion da ist, sondern eben auch vielleicht Spaß machen könnte, ein Vergnügen ist, um es mit diesen Worten zu sagen. Ich finde es interessant.
Und er hat noch gesagt, wir müssen die Liebe verteidigen.
Na klar.
In Südtirol, in Italien, müssen jetzt alle, die einen Hund haben, ihre Hunde-DNA erfassen lassen. Und zwar soll das dazu führen, dass Hunde bzw. ihre HalterInnen besser gefunden werden können, wenn sie ihren Hundehaufen im öffentlichen Raum nicht entsorgen. Dafür kann es laut Gesetz nämlich zwischen ungefähr 300 und 1000 Euro Strafe geben. Und diese Gendatenbank, die soll dann eben auch nicht nur für Hundehaufen, sondern auch für Unfälle genutzt werden, in die Hunde irgendwie verwickelt sind. Zum Beispiel im Verkehr oder wenn jemand gebissen wird oder so. Bisher sind aber erst so 5000 von insgesamt 40.000 Hunden überhaupt nur erfasst. Und es gibt auch ziemlich viel Kritik einmal von den HundehalterInnen selbst, weil diese Erfassung nämlich 65 Euro kostet, die selber zahlen müssen. Und auch TierärztInnen sagen, das macht wahrscheinlich alles gar nicht mal so viel Sinn, weil der meiste Hundekot, der da rumliegt, der kommt eigentlich von Touri-Hunden, die ja sich da eh nicht erfassen lassen. Und dann ist die Ermittlung eigentlich einfach auch nur ein unnötiger Aufwand. Also ob das jetzt wirklich was bringt, ist noch unklar.
Es gibt mir voll die Throwbacks zu, als ich noch als Radioreporter mein Geld verdient habe. Da habe ich zum Beispiel für WDR 5 mal so einen längeren Radiobeitrag gemacht, wo es genau darum ging, wie Städte mit Hundekot umgehen. Das ist voll interessant, weil jede Stadt da so ihre eigenen Ideen fährt. So Gendatenbanken gab es damals auch schon irgendwo. Und manche haben halt so extrem hohe Strafen. Manche haben versucht, so positiv, dass sie Mülleimer machen, die einem Danke sagen.
Die Danke sagen, ja, die kenne ich auch.
Und das Problem ist halt real da, weil es halt Städte einfach, ja, es ist halt schlecht für Städte, wenn da überall Hundekot ist. Mhm. Aber man weiß halt nicht so ganz genau, wie man damit umgehen kann. Und das waren sie, die Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. In der letzten Folge haben richtig viele geschrieben in dieser Antwortbox bei Spotify. Mhm. Manche fanden es richtig gut, was Stefan Spiegel, also mein Chef, zu dieser Steuerung F-Aufarbeitung gesagt hat. Manche fanden es noch nicht genug. Ich glaube, diese Aufarbeitung findet auf jeden Fall just in diesem Moment statt und dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Aber wir lesen das alles, deswegen schreibt uns dann gerne rein, was ihr so zu der Folge zu sagen habt. Danke euch auf jeden Fall schon mal, dass ihr soweit gehört habt. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist der Bär. Ciao.
Tschüss.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche.
Weil Biathlon,
das lässt sich halt auch nicht mehr los.
Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher.
Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken.
Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen.
Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist.
Mein Name ist Ron.
Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast Extrarunde.
Bei uns wünscht sich sogar die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin Dorothea Wierer noch was.
Ich möchte nur 1% von Johannes haben. Nur 1%.
Also. Die Extrarunde ist nicht nur für Biathlon-Fans. Hört doch einfach mal rein.
America, are you ready? Biathlon is coming to New York.
Und wir in eure Ohren. Ja.